Heute nun wurde der angeklagte Täter verurteilt und er bekam eine deutliche Strafe. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Josefine Grützmacher.
Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Das Gericht ging damit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten gefordert. Der 24 Jahre alte Beschuldigte hatte gestanden, seinen Kommilitonen im Februar vergangenen Jahres niedergeschlagen zu haben. Als dieser blutend am Boden lag, wurde ihm ins Gesicht getreten. Ein antisemitisches Motiv hat der Angeklagte bis zuletzt bestritten. Berlins Innensenatorin Spranger will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB auf Nachfrage bestätigt. Vorher hatte der Tagesspiegel berichtet. Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Entsprechende Überlegungen gab es schon länger. Wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz am Samstag ist die Entscheidung aber beschleunigt worden. Dort war ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Den Aktivisten wird schwerer Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte vorgeworfen. Der Hörsaal kann vermutlich wochenlang nicht genutzt werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten wegen der US-Zollpolitik. Aus Frankfurt am Main, Alexander Schmidt.
Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm und geben sinkende Einlagenzinsen meist in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an Kunden weiter. Sie werden also weniger Rendite für ihr angelegtes Geld erhalten. Für Verbraucher und Unternehmen könnte es dagegen in absehbarer Zeit günstiger werden, sich Geld zu leihen, etwa für einen Hausbau. Der sogenannte Leitzins ist nach der Entscheidung der EZB ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte gesunken auf jetzt 2,4%. Beobachter rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen bis Ende des Jahres noch 1 bis 2 Mal senken werden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und Sonderberater Witkoff empfangen. Macron bemüht sich seit langem, eine europäische Antwort auf den Kurswechsel der US-Außenpolitik zu koordinieren. In Polen ist das Fotografieren kritischer Infrastruktur ohne spezielle Genehmigung ab sofort verboten. Eine entsprechende Anordnung des Verteidigungsministeriums ist heute in Kraft getreten. Den Angaben zufolge gilt das Verbot landesweit für rund 25.000 Objekte, darunter Militär- und Energieanlagen, Kraftwerke, Brücken, Tunnel und Flughäfen. Polen will sich so besser gegen Spionage schützen. Die polnischen Geheimdienste nehmen immer wieder Verdächtige fest, die Objekte der kritischen Infrastruktur im Auftrag russischer Geheimdienste ausspioniert haben sollen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend neben einigen Schleierwolken reichlich Sonne und vielerorts sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 20, in Pankow 27, in Lenzen, Elbe 17 und in Forst in der Lausitz 28 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, bei Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und 20 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie. Die USA und Frankreich sprechen heute in Paris mit Vertretern anderer Nationen über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Mit dabei sind Deutschland und Großbritannien und überraschend auch Unterhändler aus Kiew. Es gibt eine ganze Reihe von Treffen, Pressestatements sind aber bisher nicht vorgesehen. Aus Paris Einzelheiten von Kai Rienecker.
Freundschaftliches Händeschütteln und Smalltalk. Mehr bekamen die Medienvertreter nicht zu sehen. Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde auf die andere. Zunächst berieten sich die Europäer auf Ebene der Sicherheitsberater mit einer hochrangigen Delegation aus der Ukraine. Mit am Tisch saß auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der Bundesregierung Jens Plöttner. Anschließend kamen die Vertreter Frankreichs, Großbritanniens und Deutschlands ohne die Ukraine zusammen mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten von US-Präsident Trump, der danach wiederum mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio von Präsident Macron zum Arbeitsessen empfangen wurde. Am Ende soll eine gemeinsame Schlussrunde stehen, zwar ohne Macron, aber mit den US-Vertretern, mit den Beratern aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie der ukrainischen Delegation. Allein das Zusammentreffen in diesem Format könnte schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal sitzen damit Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls Dmitriev bezeichnete die Initiative als Versuch, den Dialog Russlands mit den USA zu stören.
Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker war das über die heutigen Verhandlungen in Paris. Dabei geht es um die Frage, wie der seit 3 Jahren andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine beendet werden kann. Harvard zählt zu den renommiertesten Universitäten weltweit, doch für US-Präsident Trump hat sie ein ideologisches Problem. Nun setzt seine Regierung Harvard weiter unter Druck. Heimatschutzministerin Noem erklärte, es werde Zuschüsse in Höhe von 2,7 Millionen Dollar gestrichen. Außerdem soll die Uni als politische Organisation eingestuft werden und ihre Steuervorteile verlieren. Und sie soll auch keine ausländischen Studenten mehr immatrikulieren dürfen. Doch die Elite-Uni setzt sich zur Wehr. Wo aber bleibt der Aufschrei und vor allem die Unterstützung dieser Universität, die die Wissenschaftsfreiheit verteidigt? Das fragt sich auch Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion in ihrem Kommentar.
Jetzt, da der Bann der Angst gebrochen ist, kann der Widerstand Wellen schlagen. Doch wo bleibt die breite Unterstützung der Wissenschaftscommunity aus Deutschland? Immerhin hält hier eine der berühmtesten Unis der Welt den Kopf hin. Stattdessen geht es in Deutschland immer noch in erster Linie darum, Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hierher zu locken, während wir zusehen, wie die Trump-Regierung das Wissenschaftssystem in den USA zerkleinert. Harvard kann ein Vorreiter für die Wissenschaftscommunity sein. Sie zeigt, dass Widerstand möglich ist. Aber jetzt kommt es darauf an, der Elite-Uni auch den Rücken zu stärken. Geld hat Harvard noch in petto, aber es braucht nun internationale Unterstützung für ihren Widerstandskurs. Rührend erscheint die Geste des US-Basketball-Profiligatrainers Steve Kerr, der bei den Spielen ein Harvard-T-Shirt trägt, obwohl er nie an der Elite-Universität war, schlicht um seine Solidarität zu zeigen und Paroli zu bieten. Ich frage mich, wann tragen die Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz, der Max-Planck-Gesellschaft und der vielen anderen Wissenschaftscommunities in Deutschland Harvard-T-Shirts? Wann zeigt sich der noch BMBF-Minister Özdemir damit und auch die möglicherweise nächste Forschungsministerin Doro Beer? Wo ist die Welle der Unterstützung? Und sei die Geste noch so klein, sie ist jetzt dringend notwendig.
Unser Zwischenruf, der Kommentar im RBB24 Inforadio heute von Anja Braun aus der ARD Wissenschaftsredaktion um 5:09. Tja, und in der Stadt, in Berlin, ist es deutlich ruhiger geworden. Ostern steht ja vor der Tür. Viele nutzen das für eine Auszeit irgendwo in der Welt. Und jetzt machen sich viele auf den Weg. Der letzte Arbeitstag vor den Feiertagen ist rum, also nix wie weg. Und das bedeutet viel los auf den Autobahnen. Der ADAC Berlin und Brandenburg hat die Lage im Blick. Sprecherin Claudia Löffler hat mal alle Infos gesammelt und ich habe sie vorhin mal gefragt, wie denn die Lage ist, ob es sich denn heftig staut in der Region.
Ja, absolut. Also heute ist ja der staureichsten Tage des Jahres. Also wenn man da mal auf das letzte Jahr zurückblickt, da war der Gründonnerstag, zählte da unter den 10 staureichsten Tagen. Und also wer heute entspannt in den Urlaub reisen möchte, der sollte lieber nicht diesen Tag wählen und lieber am Wochenende in die Ferien starten und der dann natürlich auch unabhängig ist. Ich habe gerade mal aktuell in die Verkehrslage geschaut. Auf der A100, also wenn man aus Berlin raus möchte, da staut es sich gerade mit einer Zeitverzögerung von 20 Minuten teilweise. Und da muss man wirklich mit längeren Wartezeiten rechnen, wenn man heute auf dem Weg in den Urlaub ist.
Ja, und da sind wir dann auch gleich bei einem der neuralgischen Punkte, die A100, Dreieck Funkturm. Wir erinnern uns, da bricht uns gerade die Autobahn zusammen. Ist das wirklich jetzt einer der Hauptgründe für den Stau in Berlin, den Reiseverkehr? Oder weichen die Leute denn tatsächlich jetzt auch auf andere Wege raus aus der Stadt aus?
Ja, das Problem ist, wenn man natürlich ausweichen möchte, dann geht man in die Wohngebiete rein und wenn dann viele Menschen da auf den Nebenstrecken unterwegs sind, dann steht man natürlich genauso lange im Stau, als wenn man auf der Autobahn 100 aushalten würde. Generell ist es ja in Berlin so, also die Berliner und Berlinerinnen, die sind stauerprobt und rechnen das eigentlich und kalkulieren das schon im Vorfeld auch mit ein.
Viele Osterurlauber, die planen ja sehr eng, denn so lang ist ja das lange Wochenende auch wieder nicht. Also viele machen das so, raus aus dem Büro, rein ins Auto und los. Sie haben schon gesagt, aus Ihrer Sicht ist das keine gute Idee heute, oder?
Ja, ganz genau. Also wenn man am Nachmittag startet, direkt in den Berufsverkehr rein, da sind viele Berufstätige noch unterwegs, da sind Pendler unterwegs, gerade in der Region Berlin-Brandenburg. Und wenn dann noch der Reiseverkehr dazu kommt, dann muss man wirklich mit Schienenverkehr rechnen, mit langeren Wartezeiten und sich auf Stau einstellen. Ganz besonders dort, wo es auch Baustellen gibt. Wenn es so Fahrbahnverengungen gibt auf der Autobahn, dann ist das natürlich der Punkt, wo es dann wirklich sich nach hinten auch wegstaut.
Frau Löffler, welche Strecken in der Region sind denn besonders problematisch zurzeit, mal abgesehen von der Großbaustelle am Dreieckfunkturm?
Ja, der Berliner Ring ist natürlich immer so eine Staugefahr. Da gibt es ja auch diverse Baustellen und dann natürlich auch die A24 Richtung Hamburg. Und dann haben wir auch noch die A12, die geht dann Richtung Polen. Da muss man vor allen Dingen dann am Montag auch mit einem verstärkten Rückreiseverkehr rechnen, wenn alle aus dem Urlaub zum Beruf wieder zurückkehren.
Eine Alternative könnte ja das Bahnfahren sein. Da steht aber wegen Bauarbeiten ab morgen die Vollsperrung der Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs an. Mit durchaus heftigen Auswirkungen dazu, das übliche Schienendurcheinander. Ist die Bahn also zurzeit in Berlin und Brandenburg keine Alternative zum Auto?
In beiden Fällen gibt es natürlich Baustellen, also sowohl auf den Autobahnen als auch auf der Schiene. Und dann muss man sich natürlich im Vorfeld informieren, wo es jetzt sinnvoll zu starten oder vielleicht dann auf andere Strecken oder in dem Fall auch auf andere Bahnverbindungen ausweichen.
Das sagt Claudia Löffler, sie ist ADAC-Sprecherin für Berlin und Brandenburg. Über den aktuellen Osterreiseverkehr, der sich durchaus schwierig darstellt. Und alle Staus, alle Probleme auf Straße und Schiene können Sie nachlesen in unserer App und auch auf inforadio.de. Da sind alle Verkehrsmeldungen versammelt. Die Diskussion um künstliche Intelligenz geht in eine neue Runde, denn Union und SPD wollen KI in Zukunft fördern und ihren Einsatz erleichtern. Doch macht das überhaupt Sinn? Profitieren wir im Alltag wirklich davon? Wo hilft die KI im Arbeitsleben? Wo lauern die Gefahren? In unserer Diskussionssendung in Mitreden – Deutschland diskutiert heute Abend wollen wir Ihre Gedanken und Fragen zur künstlichen Intelligenz hören. Reporter Thomas Christes hat schon einige Stimmen dazu aus Hannover.
Ich nutze es, weil ich Vorsitzende von einem Kulturverein bin und da kann man ganz tolle Hilfestellungen bekommen für Begrüßungen, für Konzertankündigungen.
Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie viel Unsinn nämlich gemacht wird und am Ende machen wir dann doch nur blöde Comics daraus oder Deepfakes.
Dass jemand zum Beispiel Politikern Worte in den Mund legt, die sie gar nicht gesagt haben.
Früher war die Hoffnung bei Robotern, dass sie irgendwann unleidliche Aufgaben übernehmen. Mittlerweile übernehmen sie die ganzen Kunst- und Kreativprojekte, schreiben Lieder und was weiß ich nicht. Alles das ist schwierig.
Also wenn ich über WhatsApp frage, da steckt ja KI dahinter, bekomme ich schnell eine Antwort. Aber ich verlasse mich nicht darauf.
ChatGPT benutzen wir oft für Bilderstellung, Werbeanzeigenerstellung, Videoerstellung für Instagram oder TikTok.
Ist Fluch und Segen und ich glaube, dass wir halt gucken, dass wir mitkommen mit der Technik und die eben nicht irgendwann uns beherrscht.
Tja, KI im Alltag, was kann sie, wo müssen Grenzen gesetzt werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung heute Abend ab 20.15 Uhr. Die Telefone sind schon eine Stunde eher frei, 08000 44 17 77. Sie können uns auch gerne schreiben an mitreden.ard.de und auch während der Sendung im YouTube-Kanal der Tagesschau.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, und Ostern steht vor der Tür, aber für Berlins Handballer bedeutet das nicht etwa Eier suchen, sondern Stress. Am Sonntag nämlich kommt Verfolger Hannover in die Stadt und will dem Tabellenführer durch einen Sieg noch weiter auf die Pelle rücken. Freuen würde das vor allem Sören Christoffersen. Der Mann ist der sportliche Leiter in Hannover und maßgeblich verantwortlich für den aktuellen Erfolg der Mannschaft. Dabei hat Sören Christoffersen früher selbst für die Füchse gespielt, weshalb er auch immer wieder gerne nach Berlin kommt.
Ich habe sehr gerne in Berlin gelebt, habe viele Bekannte noch vor Ort, treffe auch viele bekannte Gesichter. Gerade mit Bob ist ja auch eine Institution nach wie vor, Kopf des Ganzen.
Da meinen Sie Bob Hanning natürlich, ne?
Korrekt, Bob Hanning, und der da einen herausragenden Job mit dem gesamten Team macht. Und insofern ist das natürlich etwas, was man auch beobachtet und im internationalen Vergleich auch dem Team logischerweise die Daumen drückt, denn sie vertreten uns schließlich in der Champions League und stehen dort auch im Viertelfinale.
Herr Christoffers, in einer Tabellenspitze im Handball geht es ja ganz eng zu. 4 Mannschaften sind nur durch einen Minuspunkt getrennt. Dazu zählen zum ersten Mal die Recken von Hannover-Burgdorf. Tabellendritter, für viele ist das eine große Überraschung, für Sie auch?
Ja, was heißt eine Überraschung? Wir haben dieses Jahr es sehr häufig geschafft, unser Potenzial in den Spielen auszuschöpfen und gleichzeitig die berühmten Crunch-Time-Momente, sprich in der Schlussphase, für uns gewinnbringend zu gestalten. Das heißt, wir haben auch knappe Partien auf unsere Seite gezogen und sehr, sehr wenig Fehlschläge verkraften müssen, konnten auch Ausfälle gut kompensieren und freue mich natürlich immer, weil Überraschungsmannschaft heißt auch immer, dass man uns das nicht so richtig zugetraut hat. Und wenn wir da so ein bisschen im Windschatten der anderen mitschwimmen können und man noch nicht vielleicht ganz ernst genommen wird, ist das eine Rolle, die ich jetzt erstmal gerne einnehme.
Und dieser Überraschungsmoment, ist das vielleicht einer der wichtigsten Punkte beim Spiel bei den Füchsen für Hannover als Rivale, Meisterin neben Magdeburg und Melsungen? Also Überraschung zählt?
Ja, wobei die beiden Mannschaften sich ja sehr gut kennen und auch in der Vergangenheit die Partien stets dadurch geprägt waren, dass sie spannend waren. Auch letztes Jahr haben wir im Fuchsbau sehr unglücklich zum Ende noch knapp mit einem Tor verloren, konnten dann in dieser Hinserie bei uns in Hannover das Spiel gewinnen. Und das dokumentiert ja auch, dass wenn beide Mannschaften mit voller Kapelle aufeinandertreffen, dass dem Zuschauer eine spannende Partie bevorsteht. Und ja, wir haben, glaube ich, in der Partie mit den Ambitionen, die die Füchse auch haben und auch mit den Zielen, die Bob Hanning jetzt auch nochmal ausgegeben hat, haben wir sicherlich die vielleicht vermeintlich einfachere Rolle, denn die Favoritensituation ist dann schon auf Seiten der Berliner.
Sehen Sie sich vielleicht sogar als Überraschungsmatchwinner in dieser Saison?
Ach, da muss man gucken. Am Ende ist es ja so, dass ich den Spielplan auch lesen kann. Und wir müssen nach Berlin, wir müssen nach Flensburg, nach Magdeburg. Es ist auch schwere Auswärtsspiele noch in Gummersbach und Eisenach. Dazu kommen Mannschaften wie Kiel, Melsungen, Lemgo und Potsdam zu uns. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge Wegstrecke zu gehen. Und wir schauen dann wirklich, und das ist eine alte Floskeln ein Stück weit auch im Sport, aber dieses von Spiel zu Spiel schauen und sich auf das nächste Spiel, denn das hat man in der Hand zu fokussieren, das hat uns bis jetzt sehr gut durch die Saison getragen und diesen Weg werden wir jetzt auch nicht verlassen.
Das sagt Sören Christoffersen, er ist der sportliche Leiter von Füchse-Gegner Hannover-Burgdorf. Tja, und das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga, das beginnt am Sonntag um 15 Uhr und das rbb-Fernsehen überträgt die Partie live.
Werbung. Das hier ist ein Dankeschön an alle, die bei ihrer Küche nur mit dem Besten zufrieden sind. An alle, die preisbewusst sind, aber auch Wert auf besten Service legen. Und an alle, die immer noch jeden Morgen eine Gänsehaut bekommen, wenn sie ihren ersten Kaffee in ihrer Küche von Küchen aktuell genießen. Küchen aktuell, Deutschlands Marktführer in Sachen Küchen. Vereinbare heute noch deinen Beratungswunschtermin, egal ob online bei dir zu Hause oder in einem unserer 17 Fachmärkte. Küchen aktuell.
Im vergangenen Jahr war Amazon der weltweit größte Abnehmer von erneuerbarer Energie. Und das heißt, dass immer mehr unserer Energie aus Windparks wie diesem stammt. Leute, wollten wir das eigentlich nicht in einem Solarpark aufnehmen? Um mehr zu erfahren, besuche aboutamazon.de/nachhaltigkeit.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Grötzmacher.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wohlin. Stau nach einem Unfall plus 15 Minuten. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest stehen Sie etwa eine Dreiviertelstunde im Baustellenstau. In Richtung Dreieck Werder dauert es ab Potsdam Nord etwa 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Joachimsthal und Pfingstberg ist die Unfallstelle geräumt. Der Stau löst sich langsam auf. A12 A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und Fürstenwalde West 12 Kilometer Stau nach einem Unfall, 45 Minuten Verzögerung hier. Im weiteren Verlauf Richtung Frankfurt oder geht es zwischen Briesen und dem Grenzübergang nach Polen nur stockend voran, planen Sie mindestens 30 Minuten mehr ein. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Starkow, 12 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten mit einer Stunde Verzögerung. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Dreieck Funkturm dauert 20 Minuten länger. Etwas voller ist es auch stadtauswärts auf der B2 in Malchow und in Pankow auf der Prenzlauer Promenade.
20 nach 5 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Im Studio Clemens Schulze, schönen guten Tag. Die Gewalttat hätte tödlich enden können, sagte heute der Anklagevertreter vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Ein jüdischer Student war im Februar 24 von einem Kommilitonen ins Gesicht geschlagen und getreten worden. Nun das Urteil gegen den Täter. Ein deutliches Urteil. Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Das Gericht ging damit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten gefordert. Der 24 Jahre alte Beschuldigte hatte gestanden, seinen Kommilitonen im Februar vergangenen Jahres niedergeschlagen zu haben. Als dieser blutend am Boden lag, wurde ihm ins Gesicht getreten. Ein antisemitisches Motiv hat der Angeklagte bis zuletzt bestritten. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Vorher hatten mehrere Medien darüber berichtet. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte. Der Angreifer ging auch auf Polizisten los, die schossen den Angreifer nieder. Er starb wenig später im Krankenhaus.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Zelensky äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine. Außerdem wollte Frankreichs Präsident Macron am Mittag US-Außenminister Rubio und Sonderberater Witkoff empfangen. Macron bemüht sich seit langem, eine europäische Antwort auf den Kurswechsel der US-Außenpolitik zu koordinieren. Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Mitteilung geht es unter anderem um schweren Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Rund 90 pro-palästinensische Aktivisten waren gestern in einen Hörsaal auf dem Campus Nord in Mitte eingedrungen. Weitere 120 Aktivisten hielten sich auf der Straße auf. Nach Angaben der Hochschule wurde auf Bannern Gewalt verherrlicht und das Existenzrecht Israels geleugnet. Laut Universitätspräsidium wird der Hörsaal wegen gravierender Beschädigungen vermutlich wochenlang nicht nutzbar sein. Die Berliner S-Bahn bleibt zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof 2 Tage länger unterbrochen als eigentlich geplant. Das hat die Deutsche Bahn auf RBB-Anfrage bestätigt. Demnach sollen die Züge der S3, 5, 7 und 9 erst ab Donnerstag nächster Woche wieder fahren. Eigentlich sollte die Strecke nur bis Dienstag früh gesperrt sein. Tim Korge, RBB 24.
Es fehlt noch an zusätzlichem Material wie Schwellen und Zubehör, die aber in Kürze geliefert werden, sagt die Bahn als Grund. Für die Reisenden heißt das, 2 Tage länger den Ersatzverkehr mit Bussen nutzen oder die Regionalbahn nehmen. Allerdings gibt es auch auf anderen S-Bahn-Strecken Probleme. Wegen Gleisschäden dürfen die Bahnen in bestimmten Abschnitten nur langsam fahren. Das betrifft die Linien S45, 46, 7, 8, 85 und 9. Die längeren Reisezeiten sind im Fahrplan schon eingetragen. Bis Ende der Osterferien sollen auch hier die Bauarbeiten abgeschlossen sein.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter? Bis zum Abend neben einigen Schleierwolken noch reichlich Sonnenschein und vielerorts recht warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 20, in Pankow 27, Lenzen 17, in Forst in der Lausitz 28 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken, bei Temperaturen von West nach Ost zwischen 12 und 20 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Die US-Regierung von Präsident Trump hat in den ersten 3,5 Amtsmonaten einigen Unmut ausgelöst, international, aber auch national. Trumps erratische Dekretpolitik hat Unsicherheiten ausgelöst, Vermögen vernichtet, die Sicherheitsarchitektur ins Wanken gebracht. Aktuell steht die Wissenschaftsfreiheit im Feuer. Trump und seine Regierung sind frontal auf die Universitäten losgegangen, weil aus dessen Sicht dort nicht geforscht, sondern von Terroristen beeinflusste Ideologie verbreitet werde. Das gefährde, so heißt es, die nationale Sicherheit. Besonders im Fokus eine der wichtigsten Unis der Welt, Harvard. Unter anderem wird angedroht, dass das Privileg, ausländische Studenten aufnehmen zu können, entzogen werden könnte. Doch Harvard ist nicht die einzige Uni, auf die Druck ausgeübt wird. US-Korrespondent Carsten Kühntorp hat sich mit dem Thema mal etwas intensiver beschäftigt und ich habe ihn vorhin gefragt, warum die US-Regierung denn jetzt die Unis angreift.
Erstes Argument ist angeblicher Antisemitismus. Es geht um Proteste, die es im Zuge des Gaza-Kriegs an einigen Universitäten gab. Und Trump sagt, während dieser Proteste seien die Uni-Leitungen nicht gut genug eingeschritten, um jüdische Studenten zu schützen. Das andere ist eine verfehlte Ideologie an den Unis, die dort herrsche. Es geht um DEI-Programme, also Diversität, Chancengerechtigkeit, Inklusion. Aus Sicht Trumps ist das alles zu woke, zu progressiv und verstößt gegen die Meinungsfreiheit.
Auch die Steuerfreiheit der Unis wird ja inzwischen in Frage gestellt. Einige Hochschulen treten deswegen schon bei und versuchen, die Forderungen Trumps zu erfüllen. Harvard nicht. Mit welcher Begründung?
Der Präsident hat einen offenen Brief an seine Uni geschrieben. Alan Garber ist das. Der hat gesagt, wir werden nicht auf unsere Unabhängigkeit verzichten. Wir werden nicht unsere verfassungsmäßig garantierten Rechte aufgeben. Keine Regierung kann den Privathochschulen diktieren, was sie zu unterrichten haben, wen sie zuzulassen haben, wen sie einstellen können. Gleichzeitig sagt Garber aber auch, dass man die Verantwortung, Antisemitismus zu bekämpfen, natürlich sehr ernst nehme.
Und nicht nur Harvard leistet Widerstand. Andere Unis wollen die Trump-Auflagen auch nicht erfüllen. Wie groß ist denn dieser Widerstand eigentlich?
Ich denke, er kommt in Fahrt. Ich denke, dass Harvard da ein Beispiel für andere Unis ist. Columbia ist ja zunächst mal eingeknickt, aber Harvard sagt jetzt, nein, da machen wir nicht mit. Ich denke, daran werden sich andere Universitäten ein Beispiel nehmen.
Und es wirkt irgendwie so ein bisschen, wenn man das beobachtet, als ob bewusst Angst an den Unis verbreitet werden soll. Warum wird die Wissenschaft jetzt hier als Feind markiert?
Aus Sicht von Trump und seiner MAGA-Bewegung sind Unis wie Harvard die Leuchttürme des Liberalismus, viel zu links. Da sitzen die Eliten des freien, unabhängigen Denkens. Die sind bei MAGA verhasst. Da sind die Universitäten Teil des Kulturkampfes, der hier in den USA läuft. Über Jahre haben die Republikaner den Demokraten vorgeworfen, an diesen Hochschulen Meinungen zu unterdrücken, die außerhalb des Mainstreams stehen, die vielleicht eher rechts davon stehen. Jetzt kommt im Prinzip die Rache dafür. Jetzt versucht Trump, diese Unis klein zu kriegen.
Wissenschaftler in den USA, die denken jetzt darüber nach, das Land zu verlassen. Wie groß ist denn dieser Trend inzwischen?
ganz schwer zu quantifizieren, aber es gibt eine Umfrage aus dem Magazin Nature aus dem letzten März, vergangenen Monat. Da haben 75% derer gesagt, die daran teilgenommen haben, die haben gesagt, sie denken darüber nach, das Land zu verlassen. Aus Kanada wurde vor ein paar Tagen gemeldet, dass dort auch die Zahlen steigen von US-Studenten, die sich dort einschreiben. Die University of British Columbia in Vancouver hat gemeldet, plus 27% bei den Bewerbungen für ein Graduiertenstudium.
Zum Schluss, Herr Kühntop, wie wird denn dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kulturkampf, der da gerade läuft an den Universitäten in der US-Öffentlichkeit diskutiert? Wird der Angriff auf die Wissenschaft wahrgenommen?
Ja, in einem Teil der Öffentlichkeit wird das wahrgenommen und diskutiert. Da sind sich die Menschen bewusst, dass diese Entwicklung letztlich eine Art selbstgewählte Verzwergung dieses Riesen ist. Der Riese USA im Bereich Forschung, Entwicklung und so weiter, beispielhaft, weltweit führend. Und die Menschen begreifen, also die das interessiert, die begreifen, dass jetzt Dinge passieren, die sich unter Umständen erst in Jahren oder gar Jahrzehnten auch wieder ändern lassen. Also wenn hier Forschungsprogramme jetzt gekappt werden, wo es um den Kampf gegen den Krebs geht, Kampf gegen Alzheimer's und so weiter, dann spürt man das nicht unmittelbar. Aber nach ein paar Jahren wird man vielleicht merken, dass Fortschritte auf diesem Bereich plötzlich eher aus China kommen oder aus Europa und nicht mehr aus den USA.
Der Druck auf die US-Universitäten durch die Regierung von Präsident Trump wächst also. Die Erläuterungen waren das von USA-Korrespondent Carsten Kühntop. 17.30 Uhr ist es jetzt, 17:30. Zwei Jobs sind einer zu viel, zumindest für Brandenburgs Finanzminister und BSW-Landesvorsitzenden Robert Krumbach. Sein Amt als BSW-Landeschef, das will er bald abgeben, um Belastung zu reduzieren. Und was bedeutet das für die noch junge Partei? Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht dazu mit Hintergründen.
Parteivorsitz und Ministeramt für Robert Krumbach, den BSW-Chef in Brandenburg und Finanzminister sowie Vizeministerpräsident, zu viel. Bei der Haushaltsaufstellung sei er um 6 ins Büro und oft erst um 23 Uhr wieder raus. Da bleibe nicht genug Zeit für die Partei.
Wir sind eine sehr junge Partei, die braucht es, dass sich auch jemand ganztags darum kümmert, die Partei aufzubauen, neue Mitglieder aufzunehmen, Strukturen zu schaffen. Und ich alleine schaffe das einfach nicht.
Mit der BSW-Bundesspitze habe er das nicht abgesprochen. Die hatte zuletzt die Finanzministerin in Thüringen, die dortige BSW-Chefin Katja Wolf, gedrängt, den Parteivorsitz abzugeben, weil man sich insgesamt im BSW auf eine Trennung von Partei und Regierungsamt geeinigt hätte. Krumbach aber beteuert, bei ihm habe es so einen Druck aus Berlin nicht gegeben.
Wir haben über diese Frage überhaupt nicht miteinander gesprochen. Es ist einfach eine Frage, die aus der Arbeitsbelastung resultiert.
SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte sich ausdrücklich den BSW-Chef auch als Minister gewünscht, war der Ausdruck. In Brandenburg sei das auch üblich, meint auch der CDU-Landeschef Jan Redmann.
Es geht einfach darum, auch Fäden zusammenlaufen zu lassen, um sich gemeinsam auch aufzustellen, die Ziele miteinander zu definieren und dann noch durchsetzen zu können.
Die Koalition würde der Rückzug von Krumbach als Vorsitzender also schwächen, so Redmann. Dass hier sogar mehr Beinfreiheit für einen Parteivorsitzenden geschaffen würde, der zwangloser die Landesregierung kritisieren könnte als einer, der noch als Minister dieser selber angehöre, sei aber kein Beweggrund gewesen, so Krumbach.
Ach, es hat überhaupt nichts mit Beinfreiheit zu tun. Auch eine Parteivorsitzende oder ein Parteivorsitzender, der nicht in der Regierung ist, trägt immer noch Verantwortung dafür, dass wir uns mit der SPD in einer gut funktionierenden Koalition befinden. Und natürlich muss das weitergehen.
Innerhalb des BSW werde Krumbachs Position aber sicher geschwächt, so CDU-Chef Redmann. Und das würde auch ein Minus für die Stabilität der Koalition bedeuten. Denn dafür bräuchte es ja nicht nur die Minister.
Es kommt natürlich auch auf die Mehrheiten im Landtag an. Und wenn es da einen Auseinanderdriften gibt zwischen den Mitgliedern der Regierung einerseits und denen, die im Landtag sitzen, andererseits, ist das sicherlich kein Stabilitätsfaktor für diese Landesregierung.
Beim Koalitionspartner SPD lässt man sich die Sorgen jedenfalls nicht anmerken. Der Generalsekretär Kurt Fischer teilt schriftlich mit, er habe Respekt vor der Entscheidung Krumbachs. Und er sei sich sicher, dass der Finanzminister auch weiter ein Stabilitätsanker der gemeinsamen Koalition sein werde.
Aus Potsdam berichtete unser landespolitischer Reporter Nico Hecht. Der Krüger Nationalpark in Südafrika ist sehr beliebt bei Touristen. Der mit 20.000 Quadratkilometern größte Safari-Park Südafrikas zieht jährlich Menschen aus aller Welt an. Sie werden aber auch ermahnt, dass sie sich außerhalb der umzäunten Camps und der Rastplätze niemals außerhalb ihres Fahrzeugs aufhalten sollten. Dafür gibt's jetzt wieder einen Anlass, denn 4 Löwen sind ausgebrochen, berichtet Korrespondent Stefan Überbach.
Die Suche nach den Raubtieren läuft auf Hochtouren. Ein Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Löwen zu finden und in den Krügerpark zurückzubringen, sagte ein Sprecher der zuständigen Parkverwaltung, bisher allerdings vergeblich. Aus einer Reihe von Dörfern an der Westseite des weltberühmten Nationalparks wurden inzwischen Löwensichtungen gemeldet. Die Großkatzen sollen an mehreren Stellen bereits Rinder gerissen haben. Die Behörden rufen die Menschen in der Region deshalb zu besonderer Wachsamkeit auf. Anwohner sollten auf keinen Fall versuchen, die gefährlichen Tiere auf eigene Faust einzufangen, sondern stattdessen die Verwaltung des Krügerparks informieren, falls sie die Löwen sehen sollten. Touristen müssten sich aber keine Sorgen machen, die Tiere seien nicht in der Nähe der Hauptattraktionen unterwegs. Vermutlich hatten die Löwen am Sonntag durch eine Öffnung im Zaun des Parks entkommen können. Die Löcher in den hunderte Kilometer langen Absperrungen sind oft das Werk von Wilderern, die sich auf diese Weise Zutritt verschaffen. Von Seiten der Parkverwaltung heißt es, sobald man ein Loch entdecke, werde es sofort repariert.
Die Löwen werden also gesucht, die da ausgebrochen sind, aus dem Krüger Nationalpark aus Südafrika, berichtete Stefan Überbach.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Eine erneute Zinssenkung für die Eurozone, die war allgemein erwartet worden. Die Europäische Zentralbank hat nun auch tatsächlich so entschieden. Aus Brüssel berichtet Korrespondent Alexander Schmidt über den Zinsschritt und die mögliche weitere Entwicklung.
Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erneut gesenkt, zum 7. Mal seit dem vergangenen Sommer. Der Einlagenzins fällt um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,25%. Er ist für Sparer von Bedeutung, denn Banken orientieren sich an ihm. Der unabhängige Finanz- und Aktienmarktberater Christoph Zwehrmann sagt,
die EZB ist mit dem Schritt natürlich genau den Erwartungen entgegengekommen, die die Märkte hatten. Sie hat natürlich auch den Platz für Zinssenkungen auf 2,25%, weil die Inflationsrate gefallen ist.
Zuletzt sind die Verbraucherpreise in Europa nur noch um 2,2% gestiegen. Das ist nahe an der 2%-Zielmarke, die die Zentralbank anstrebt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagt,
the disinflation process is well on track.
Die Inflation lässt nach und die meisten Daten legen nahe, dass die Inflation sich bei unserem Ziel von 2% dauerhaft bewegen wird.
On a sustained basis.
Die Frage ist, ob und wie schnell die Banken die gesunkenen Zinsen jetzt an die Verbraucher und Unternehmen weitergeben werden. Denn wie alle Bürger Europas sind die Banker mit einer großen Unsicherheit konfrontiert, ausgelöst durch die Zollpolitik der neuen US-Regierung. Christine Lagarde sagt,
die zunehmende Unsicherheit reduziert das Vertrauen der Haushalte und der Unternehmen. Und die starken Schwankungen an den Finanzmärkten wegen des Handelsstreits dürften die Finanzbedingungen verschlechtern.
Will heißen, die Verbraucher und die Unternehmen warten ab, konsumieren und investieren weniger und die Banken werden mit ihren Kreditzusagen vermutlich noch zurückhaltender. Hoffnung macht der EZB-Präsidentin, dass es mit der Wirtschaft in Europa wieder aufwärts geht.
The economy is likely to have grown.
Die Wirtschaft ist im ersten Quartal des Jahres leicht gewachsen. Die Produktion hat sich stabilisiert und die Arbeitslosenquote ist auf 6,1% im Februar gefallen. Das ist der niedrigste Wert seit Einführung des Euro.
Während in den USA immer mehr Ökonomen wegen der Zollpolitik Trumps vor einer Rezession warnen, sieht es in Europa gar nicht so schlecht aus, sagt auch der Finanzberater Christoph Zwehrmann.
Wir haben eher eine schwächere Inflation, wir haben eine festere Währung, wir haben wahrscheinlich auch gewisse Konjunkturerholung. Also an der Stelle kann die EZB sich sogar etwas zurücklehnen.
Dazu scheint es aber noch zu früh zu sein. Handelsstreit, Zölle und Kriege. Lagarde nahm kaum ein Wort so häufig in den Mund wie Unsicherheit. Wie reagieren die obersten Währungshüter Europas darauf? Mit 2 Strategien, sagte sie. Sie stünden erstens bereit, auf alle Entwicklungen eine angemessene Antwort zu finden und wollten zweitens dabei möglichst beweglich bleiben.
Tja, es bleibt also viel in Bewegung an den europäischen Finanzmärkten. Alexander Schmidt war das über die jüngste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank heute. Und zum Wetter in Berlin und Brandenburg nochmal ein Sommertag mitten im April. Das ändert sich aber morgen schon. Aktuell die Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad in der Hauptstadt mit einigen Ausreißern in den Messstationen. Wannsee zum Beispiel 20 Grad nur. Und das deckt sich dann auch mit den Brandenburger Werten. 18 Grad in Brandenburg an der Havel, aber im Osten dann Frankfurt-Oder 27 Grad. Große Temperaturunterschiede also. Und die kommende Nacht ist im Osten meist klar, sonst wolkig bei 15 bis 9 Grad. Und morgen dann kommt eine deutliche Abkühlung auf uns zu.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Josefine Gotzmacher.
A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Ziesa und Wohlin. Stau nach einem Unfall mit 20 Minuten Verzögerung. A10 südlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau. Stau zwischen Rangsdorf und Niederlehme plus 30 Minuten. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest stehen sie etwa eine Dreiviertelstunde im Stau. In Richtung Dreieck Werder dauert es ab Potsdam Nord auch 30 Minuten länger. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Dreieck Spreeau und Fürstenwalde West 12 Kilometer Stau nach einem Unfall 90 Minuten plus. Im weiteren Verlauf Richtung Frankfurt-Oder geht es zwischen Briesen und dem Grenzübergang nach Polen nur stockend voran. Planen Sie mindestens 30 Minuten mehr ein. A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Bestensee und Starkow 12 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Vorsicht auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Fehrbellin liegt ein Warndreieck auf der linken Spur. A100 der Berliner Stadtring Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Dreieck Funkturm dauert es 20 Minuten länger.
17.40 Uhr damit.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Clemens Schulze. Schönen guten Tag. Ein Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin vor etwas mehr als einem Jahr. Das Opfer wurde dabei erheblich verletzt. Heute nun wurde der angeklagte Täter verurteilt und er bekam eine wirklich deutliche Strafe. Mehr dazu in den Nachrichten mit Josefine Grützmacher.
Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist das Urteil gefallen. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 3 Jahren verurteilt. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Das Gericht ging damit über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte eine Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten gefordert. Der 24 Jahre alte Beschuldigte hatte gestanden, seinen Kommilitonen im Februar vergangenen Jahres niedergeschlagen zu haben. Als dieser blutend am Boden lag, wurde ihm ins Gesicht getreten. Ein antisemitisches Motiv hat der Angeklagte bis zuletzt bestritten. Die Senatsinnenverwaltung will ein Messer- und Waffenverbot in allen öffentlichen Verkehrsmitteln erlassen. Das hat eine Sprecherin dem RBB auf Nachfrage bestätigt. Innensenatorin Spranger hat über ein solches Verbot heute bei einem Treffen mit der Bahn, der BVG, der Polizei und der Bundespolizei gesprochen. Entsprechende Überlegungen gab es schon länger. Wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz am Samstag ist die Entscheidung aber beschleunigt worden. Dort war ein Mann mit einem Messer tödlich verletzt worden. Ab wann genau das Messer- und Waffenverbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Vertreter der USA und mehrerer europäischer Länder führen in Paris zurzeit Gespräche darüber, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Mit dabei sind Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien, aber auch der US-Sondergesandte Witkoff sowie eine Delegation aus der Ukraine. Aus Paris Kai Rienecker.
Hinter verschlossenen Türen folgte in Paris eine Gesprächsrunde auf die andere. Am Ende soll eine gemeinsame Schlussrunde stehen. Allein das Zusammentreffen in diesem Format könnte schon als diplomatischer Erfolg gewertet werden. Zum ersten Mal sitzen damit Amerikaner und Europäer inklusive der Ukraine gemeinsam am Verhandlungstisch. Aus Moskau gab es sofort Kritik. Der Wirtschaftssondergesandte des Kremls Dmitriev bezeichnete die Initiative als Versuch, den Dialog Russlands mit den USA zu stören.
Die Europäische Zentralbank EZB hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auch auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. EZB-Präsidentin Lagarde sprach von erheblichen Risiken, sollte der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren. Sinkende Leitzinsen verbessern normalerweise die Kredit- und Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte und können so die Wirtschaft ankurbeln. Die Berliner Polizei hat nach der Besetzung eines Hörsaals der Humboldt-Universität rund 100 Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Den Aktivisten wird schwerer Haus- und Landfriedensbruch, Volksverhetzung sowie Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte vorgeworfen. Der Hörsaal kann vermutlich wochenlang nicht genutzt werden. Martin Grunwald, RBB 24.
Schon jetzt sei klar, dass die Beschädigungen in dem Raum so gravierend seien, dass der Hörsaal für längere Zeit nicht für die Lehre zur Verfügung stehen wird, teilte das Präsidium der Universität mit. Vorlesungen und andere Veranstaltungen müssten verlegt oder digital angeboten werden. Der Hörsaal war gestern Nachmittag besetzt und anschließend von der Polizei geräumt worden. Unter anderem hatten die Besetzer gewaltverherrlichende Parolen sowie Symbole der als Terrororganisation eingestuften Hamas an die Wände des Hörsaals geschmiert.
Die Berliner Staatsanwaltschaft warnt vor gefälschten Zahlungsaufforderungen. Wie die Behörde mitgeteilt hat, sind derzeit per Post vermehrt betrügerische Schreiben aufgetaucht, die angeblich von der Staatsanwaltschaft stammen. Darin werden die Empfänger aufgefordert, Geld zu überweisen, sonst drohten rechtliche Konsequenzen. Wer einen solchen Brief erhalten hat, wird gebeten, ihn an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Der Berliner Tennisspieler Diego de Dura ist bei den BMW Open in München ausgeschieden. Der 17-Jährige hat im Achtelfinale gegen den Belgier Sisu Bergs mit 1:6 und 1:6 verloren. Der ins Hauptfeld nachgerückte de Dura hatte vorher gegen den früheren Top-10-Spieler Denis Shapovalov aus Kanada gewonnen, weil dieser aufgeben musste. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend neben einigen Schleierwolken oft freundlich und vielerorts sehr warm. Aktuell in Berlin-Wannsee 20, in Marzahn 27, in Wusterwitz 16, in Guben 29 Grad. Morgen erst sonnig, ab dem Mittag einzelne Schauer und Gewitter, oft aber trocken. Temperaturen von West nach Ost 12 bis 20 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Clemens Schulze, ich grüße Sie. Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Ein Grund, der Menschen zu gedenken, die im Kampf gegen Nazi-Deutschland ihr Leben ließen, unter ihnen auch natürlich viele Sowjetsoldaten. Dass Russland derzeit einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, macht das Gedenken allerdings schwierig und wirft unter anderem die Frage auf, soll man russische Vertreter zu deutschen Gedenkfeiern einladen? Für die Feier im Bundestag wurde nun entschieden, nein. Mehr dazu von Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel.
Wenn im Bundestag des Kriegsendes vor 80 Jahren gedacht wird, werden zwei Botschafter auf der Ehrentribüne fehlen, der russische und der belarussische. Sie sind nicht erwünscht und wurden von der Parlamentsverwaltung nicht eingeladen, mit Verweis auf eine interne Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Darin wird Bund, Ländern und Kommunen nahegelegt, keine Vertreter der beiden Länder zu offiziellen Gedenkfeiern einzuladen. Zwar stehe außer Frage, dass die sowjetische Armee bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt hat, betont der Sprecher des Auswärtigen Amtes Christian Wagner, aber die Sorge sei groß, dass das Gedenken für Propagandazwecke genutzt werde.
Und von russischer Seite steht eben zu erwarten, dass es instrumentalisiert wird und für die Rechtfertigung seines Angriffskrieges gegen die Ukraine missbräuchlich in Verbindung gebracht wird.
Aus der Luft gegriffen ist das nicht. Schon früh hat die russische Propaganda davon gesprochen, dass in der Ukraine der Kampf gegen den Faschismus fortgeführt werden müsse. Ein Narrativ, das verfängt, nicht nur bei den Alten, die den Krieg miterlebt haben, wie Ninel, die in Stalingrad lebt. Es ist schade, dass wir ihnen nicht den Garaus gemacht haben. Weil die Großväter es nicht geschafft haben, die Faschisten auszurotten, müssen es nun unsere Kinder und Enkel tun. Der Kampf gegen den Faschismus, die russische Nation, die sich wehren muss gegen den Westen, die kämpfen muss, um zu überleben. Gängige Narrative, die von offizieller russischer Seite immer wieder auch in Reden bemüht werden. Das Auswärtige Amt will all dem kein Forum bieten. Das gilt auch für bestimmte Symbole. Das St. Georgsband zum Beispiel, das der russische Botschafter Sergei Nitschajew beim stillen Gedenken an die blutige Schlacht auf den Seeloer Höhen in Brandenburg trug. Die orange-schwarze Schleife stand lange Jahre symbolisch für den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. Inzwischen steht es aber auch für die Unterstützung des Kriegskurs des russischen Präsidenten. Entsprechend scharf fällt die Reaktion des ukrainischen Botschafters Oleksij Makejew aus.
Da müssen wir nochmals daran erinnern, das sind die Russen und die Nazi-Deutschen, die in den letzten 80 Jahren Kriegsverbrechen begangen haben auf dem europäischen Kontinent.
Makejew begrüßt ausdrücklich die Entscheidung der Parlamentsverwaltung und die Empfehlung des Auswärtigen Amtes, offizielle Vertreter Russlands und Belarus nicht zu Gedenkfeierlichkeiten einzuladen und sie im Zweifel sogar des Platzes zu verweisen. Auf kommunaler Ebene, aber auch in einigen Ländern gibt es Kritik. Unter anderem von der SPD-Landtagsabgeordneten Sina Schönbrunn. Sie findet, dass jeder die Gelegenheit haben muss, seiner Landsleute zu gedenken, so wie auf den Seeloer Höhen.
Natürlich ist das zu verurteilen, was Putin gerade macht, aber nichtsdestotrotz, hier haben russische Soldaten und ukrainische Soldaten zusammengekämpft, um hier die Befreiung voranzutreiben. Und meine Eltern und Großeltern wurden dadurch befreit. Und das ist für mich ein Herzensanliegen, hier stilles Gedenken zu machen.
Ein Gedenken, von dem sie sich wünschen würde, dass es nicht instrumentalisiert wird. Nachvollziehbar, meint der Militärhistoriker Sönke Neitzel, aber wenig wahrscheinlich.
Ich kann das sehen, dass es auch möglich sein muss, einfach den toten Soldaten dazu gedenken, den Völkern der Sowjetunion, die da gefallen sind, den Polen, den Deutschen. Aber natürlich ist gerade in der heutigen Zeit das Gedenken immer auch politisch.
Es geht um Narrative, um Erzählungen und Deutungshoheit und gleichzeitig um ein würdiges Gedenken. Für die Politik ein schmaler Grat. Es dürften bis zum 8. Mai, dem zentralen Gedenktag, deshalb noch viele politische Diskussionen folgen.
Und das sind Diskussionen, die durchaus schwierig sind, wie wir gehört haben. Christina Nagel war das aus dem Hauptstadtstudio. Und jetzt mal eine beunruhigende Nachricht. In Zeithain im sächsischen Landkreis Meißen soll ein 16-Jähriger einen hochgiftigen Kampfstoff hergestellt haben. Was er damit vorhatte, ist noch unklar. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt Sachsen. Oliver Riebel vom Mitteldeutschen Rundfunk berichtet.
Rizin ist einer der giftigsten Eiweißstoffe, die es in der Natur gibt. 8 Samenkörner der Pflanze Ricinus communis, des sogenannten Wunderbaums, können schon genug Gift enthalten, um einen Menschen zu töten. Rizin ist auf der Kriegswaffenliste unter biologische Waffen aufgeführt. Ein Gegengift gibt es nicht. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses ein Gemisch aus den Pflanzengiften Rizin und Azonitin hergestellt und aufbewahrt zu haben. Die Ermittler sind auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden, weil er sich Chemikalien im Internet bestellt hatte. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun gegen den 16-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Beamte in Schutzanzügen durchsuchten die Wohnung. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, sagte aber LKA-Sprecher Kai Anders. Was der junge Mann mit dem Gift vorhatte, ist noch unklar. Ein Haftbefehl ist nicht beantragt worden, der Jugendliche ist nicht vorbestraft. Noch ist unklar, wann erste Ergebnisse der Durchsuchung bekannt gegeben werden.
Ein 16-Jähriger hat also den tödlichen Kampfstoff Rizin hergestellt, Oliver Riebel informierte. 6:09 ist es jetzt. Am 6. Mai will sich Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler wählen lassen, vorausgesetzt CDU und SPD stimmen dem Koalitionsvertrag auch zu. Die CSU hat das schon gemacht. Den Funke-Medien hat Merz jetzt gesagt, die parlamentarische Sommerpause solle später beginnen, damit die Vorhaben der neuen Regierung auch wirklich rasch umgesetzt werden können. Die Mitte-Rechts-Regierung in Tschechien, die dürfte das freuen. Sie hofft nämlich auf raschen wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und damit auch, dass der Ausbau des Bahnverkehrs nach Tschechien schneller geht. Mehr dazu aus Prag von Marianne Alweis.
Wer vom Hauptbahnhof in Prag nach München fahren will, braucht vor allem eines: viel Geduld. Der Zug, dem Namen nach ein Eurocity, in der Realität eher ein veralteter Regionalzug, braucht 5 Stunden und rund 45 Minuten, ohne die üblichen Verspätungen. Und das für eine Strecke von 439 Kilometern. Das macht weniger als Tempo 80.
Mit dem Bus oder dem Auto geht es deutlich schneller, empört sich Dauerpendler Bernd Posselt.
Der Zug von München nach Prag ist einer der schlechtesten Züge Europas. Also nicht nur die Verbindung ist schrecklich, sondern auch der Zug ist eine Schande. Und das muss sich endlich ändern.
Als Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe ist Posselt unermüdlich zwischen Bayern und Böhmen unterwegs. Zwischen der neuen und der alten Heimat vieler Vertriebener. Als Mitglied des CSU-Präsidiums hat er dem Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD zugestimmt. Darin heißt es, dass zentrale Teile der Verkehrsinfrastruktur zwischen Polen und Tschechien zügig ausgebaut werden. Planungsrecht und Finanzierung würden schnellstmöglich sichergestellt. Eingesetzt werden sollen Europazüge mit Fernverkehrsstandard. Das wäre ein Quantensprung, denn vor allem auf deutscher Seite hat sich zuletzt kaum etwas getan, trotz jahrelanger Diskussionen und zahlreicher gemeinsamer Erklärungen. In Tschechien ist die Erleichterung jetzt groß. Das ist ein hervorragendes Signal für uns, sagt Pavel Pajdar von der tschechischen Eisenbahnverwaltung. Dass die Deutsche Bahn die Möglichkeit erhält, intensiv an der Strecke zu arbeiten. Bisher waren unsere Kollegen durch den Bundesverkehrsplan ausgebremst. Die Strecke zwischen der bayerischen und der böhmischen Hauptstadt ist nach wie vor zum Teil eingleisig und nicht elektrifiziert. Die tschechische Seite baut die Verbindung kontinuierlich aus. Sie ist eine der großen Prioritäten, auch für den Güterverkehr zwischen Deutschland und Polen. Im kommenden Jahr will Tschechien mit dem Neubau einer Teilstrecke beginnen. Den größten Vorteil wird ein 24 Kilometer langer Tunnel zwischen Prag und Beroun bringen. Er soll um 2038 fertiggestellt sein. Dann wird sich die Fahrzeit in Tschechien fast um die Hälfte verkürzen. Doch für den letzten Abschnitt Richtung Bayern ist Tschechien auf den Ausbau der deutschen Bahn angewiesen. Konkrete Planungen gibt es dort bisher nicht. Dagegen hat sich die Zugverbindung zwischen Prag und Berlin seit dem Fall des Eisernen Vorhangs deutlich verbessert. Auch eine neue Schnellstrecke ist geplant, inklusive Tunnel durch das Erzgebirge. Die Fahrzeit soll sich auf 2,5 Stunden fast halbieren, allerdings erst in den 2040er Jahren.
Aus Prag war das Marianne Alweis, unsere Korrespondentin dort, zu den Erwartungen Tschechiens an die neue Bundesregierung.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit ihren verspielten bunten Entwürfen revolutionierte eine Gruppe von italienischen Designern Möbel der 70er und 80er Jahre. Alchimia nannte sich die Gruppe von Gestaltern, Alchemie. Wie passend dieser Name ist, zeigt jetzt eine Ausstellung im Berliner Bröhan Museum. Unsere Kunstkritikerin Barbara Wiegand hat spannendes Design entdeckt.
Das Bröhan Museum hat sich neu eingerichtet. Und wie? Denn die Alchemisten des italienischen Möbeldesigns lassen es so richtig krachen, was Form und Farbe angeht. Ohne Angst vor Übertreibung. Große Glastische mit kugeligem Bauch scheinen wie bunte Planeten im Raum zu schweben. Regale haben Bretter mit Mut nicht nur zur Farbe, sondern auch zur Schräge. Eine Espressokanne wird als elegant gestreiftes Exponat in der Vitrine präsentiert, vom Produkt zum Kunstwerk. Dass man angesichts des viel zu lang gezogenen unteren Teils damit keinen Kaffee kochen kann, macht nix. Denn den gestalterischen Grundsatz Form follows Function, die Form richtet sich nach der Funktion, warfen die italienischen Designer um Alessandro Mendini und Alessandro Guerrero mal eben über Bord, als sie sich 1976 in Mailand als Alchimia zusammenfanden. Stattdessen entwarfen und mischten sie stilübergreifend bunt zusammen. Wie beim gepunkteten Barocksessel Modell Proust.
Wenn man sich das italienische Design der 50er und 60er Jahre vorstellt, dann waren das top-avantgardistische Teile, super elegant. Und da kommt Mendini jetzt daher, macht hier so ein Barock-Fake, kombiniert dieses Barock-Fake mit pointillistischer Malerei nach Seurat und nennt diesen Sessel auch noch Proust. Der berühmteste Roman von Proust ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Wir haben also jetzt hier einen Barocksessel, wir haben Malerei von Seurat, also um 1900, und wir haben einen Sessel, der jetzt hier Ende der 70er Jahre entsteht. Also nach welcher Zeit ist er jetzt gerade auf der Suche?
Sagt Tobias Hoffmann, Direktor des Bröhan Museums. Bei der Suche nach neuen Formen überschritten die Gestalter von Alchimia gerne mal die Grenzen zwischen Kunst und Design und bedienten sich ungeniert bei Klassikern für ihr Redesign. Etwa beim Stahlrohrstuhl von Marcel Breuer.
Breuers Idee war bei dem Sessel, der auch Vasili später genannt wird, einen klassischen Polstersessel zu entmaterialisieren, ihn auf das Nötigste zu reduzieren, um ihn zum Verschwinden zu bringen. Was macht Mendini? Er klebt noch Camouflage dran, um ihn sozusagen noch mehr zu tarnen, dass er noch mehr verschwindet.
Bekanntes umzuformen, Neues auszuprobieren, egal ob es später mal in Masse produziert werden würde, darum ging es bei Alchimia. Auch ein Stück weit als Befreiung von Vergangenem. Denn anders als in Deutschland hatte in Italien die 68er-Bewegung auch das Design erfasst. Verschiedene Gruppen entstanden, lösten sich aber in den 70er Jahren wieder auf.
Und da gründet eben Alessandro Guerriero mit seiner Schwester zusammen in Mailand die Gruppe Alchimia, wobei er dann ein bisschen die politische Luft rauslässt. Er merkt, diese Zeit ist eigentlich furchtbar. Alles ist von Angst geprägt und von so einer gewissen Niedergeschlagenheit. Und dem möchte er eine Heiterkeit, eine Freude, eine Lebensfreude und irgendwie auch ein bejahendes Design entgegensetzen.
Und auch wenn die Gruppe von Individualisten Anfang der 80er Jahre zerbrach, mit ihrer spielerisch unbeschwerten Art, die Dinge zu gestalten, beeinflusste Alchimia nicht nur nachfolgende Designer, sondern die Möbel machen auch heute noch gute Laune. Wirklich sehenswert. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs im Bröhan-Museum.
Unsere Kunstkritikerin Barbara Wiegand war das und die Ausstellung ist ab heute zu sehen bis 7. September im Bröhan-Museum in Berlin. Zum Sommer im April noch kurz der Blick aufs Wetter in Berlin. Die Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad mit einigen Ausreißern, die auch in Brandenburg zu spüren sind. Zum Beispiel in Perleberg nur 19 Grad, Brandenburg an der Havel nur 18 Grad. Große Temperaturunterschiede also. Und morgen wird es dann für uns alle kälter. Ich sage Tschüss für heute. Clemens Schulze wünscht schöne Ostern. Weiter geht's jetzt hier in den Abend mit Ann-Christin Schenten und Josephine Grützmacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Ziesa und Wohlin Stau nach einem Unfall plus 10 Minuten. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Stau zwischen Rangsdorf und Niederlehme mit 20 Minuten plus. A10 westlicher Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Lies dauert deswegen Bauarbeiten eine Dreiviertelstunde länger. In Richtung Dreieck Werder stehen sie ab Dreieck Potsdam Nord noch etwa 20 Minuten im Stau. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Dreieck Spreeau und Fürstenwalde West 12 Kilometer Stau nach einem Unfall plus 90 Minuten. Im weiteren Verlauf Richtung Frankfurt oder geht es zwischen Briesen und dem Grenzübergang nach Polen nur stockend voran, planen Sie mindestens 30 Minuten mehr ein. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und der Baustelle am Dreieck Funkturm dauert 20 Minuten länger. Etwas voller ist es auch rund ums Schlesische Tor in Kreuzberg.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Josephine Grützmacher. Guten Abend. Im Prozess um den Angriff auf einen jüdischen Studenten in Berlin ist der Angeklagte zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht Tiergarten hat den Kommilitonen des Opfers der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. In der Urteilsbegründung ist von einem antisemitischen Motiv die Rede. Der Angeklagte hat die Tat vor Gericht zugegeben, den Vorwurf des Antisemitismus aber bestritten. In Berlin sollen Waffen und Messer im gesamten öffentlichen Nahverkehr verboten werden. Das hat die Senatsinnenverwaltung dem RBB mitgeteilt. Juliana Koch, RBB 24.
Das Messer- und Waffenverbot soll in Bahnhöfen, Bahnen, Bussen und Fähren gelten. Das haben die Innen- und Verkehrsverwaltung mit der Berliner Polizei, der BVG und der Deutschen Bahn bei einem Treffen verabredet. Ab wann genau das Verbot in Bussen und Bahnen gelten wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung hieß es nur, dass das Verbot zeitnah umgesetzt werden soll. Innensenatorin Spranger hatte Druck gemacht, nachdem am Samstag am U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz ein Mann einen anderen mit einem Messer tödlich verletzt hatte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dazu aufgerufen, weiter Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Selenskyj äußerte sich unmittelbar vor Beginn von internationalen Gesprächen in Paris, an denen auch eine hochrangige Delegation aus Kiew teilnimmt. Zum Auftakt gab es ein Treffen der Vertreter aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Ukraine.
Die Europäische Zentralbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Der Leitzins werde um einen Viertelprozentpunkt auf 2,25% reduziert, teilte die Notenbank in Frankfurt am Main mit. Der EZB-Rat reagiert damit auf die gestiegenen wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik. Heftige Schnee- und Regenfälle in den Alpen haben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Besonders betroffen ist die Schweiz. Im Kanton Wallis kam es zu Erdrutschen. Etliche Straßen und Bahnstrecken waren gesperrt. In Frankreich waren tausende Haushalte zeitweise ohne Strom. In Norditalien kam ein Mann ums Leben. Er ertrank in seinem Haus in Piemont, nachdem ein Bach über die Ufer getreten war. Der Berliner Tennisspieler Diego de Dura ist bei den BMW Open in München ausgeschieden. Der 17-Jährige hat im Achtelfinale gegen den Belgier Sisu Bergs mit 1:6 und 1:6 verloren. Der ins Hauptfeld nachgerückte de Dura hatte vor